Die roten Reiter. Thiuri stand auf und warf noch einmal einen Blick auf das friedliche Gesicht des schwarzen Ritters mit dem weißen Schild. Dann wandte er sich um und ging zu seinem Pferd. Jetzt musste er den Auftrag erfüllen, den der Ritter ihm erteilt hatte. Er musste den Brief zu König Unauwen bringen, ins Land, das westlich der Berge lag. Er blieb neben seinem Pferd stehen und überlegte, wie er am besten vorgehen sollte. Nicht zurück zur Stadt Dagonauts, das würde zu viel Zeit kosten. Außerdem würde er dann sein Verhalten erklären müssen, und das durfte er nicht, weil sein Auftrag geheim bleiben musste. Aber er musste wenigstens eine Nachricht in die Stadt schicken zu seinen Eltern, damit sie sich nicht beunruhigten und nach ihm suchten.
Also da gab es ja auch noch keine Handys oder irgendwas, also im Grunde wusste jetzt natürlich niemand, wo der ist.
Es musste auch dafür gesorgt werden, dass der Ritter mit dem weißen Schild ein ehrliches Begräbnis bekam und dass bekannt wurde, wer ihn ermordet hatte. Das Beste, was ich tun kann, dachte er, ist zur Herberge zurückzureiten. Das ist nicht weit. Dann kann ich dem Wirt berichten, dass der Ritter mit dem weißen Schild tot ist und ihn bitten, eine Nachricht in die Stadt zu schicken. Einen Augenblick später war er unterwegs. Er hatte das Gefühl, viel älter und ernster zu sein als kurz zuvor. Als er eine Weile geritten war, hörte er das Knacken von Ästen und ein Stück vor ihm erschien ein Ritter, der ihm entgegenkam. Er war wie zu einem Kampf ausgerüstet, mit Helm und Panzerhemd, Lanze und Schwert. Sein Waffenrock, sein Schild und die Federn auf seinem Helm waren rot wie Blut. »Einer von den roten Reitern«, dachte Thiuri. Ihm fiel ein, dass er keine einzige Waffe bei sich hatte. Trotz dieses Gedankens ritt er ruhig weiter und versuchte, ein unauffälliges Gesicht zu machen. Der rote Reiter hielt sich ein wenig seitwärts, um ihn vorbeizulassen. Thiuri ritt mit klopfendem Herzen weiter, aber ehe er an dem Mann vorüber war, sprach dieser ihn an. »He, mein Freund«, sagte er, »was tust du so früh im Wald? Wo kommst du her und wo gehst du hin?« »Das ist meine Angelegenheit«, antwortete Thiuri kurz. »Guten Morgen.« Er ritt weiter, während er jeden Moment erwartete, dass man ihm eine Waffe in den Rücken stieß. Es geschah jedoch nichts. Er atmete auf, traute sich aber nicht, sich umzusehen oder seine Gangart zu beschleunigen. Dann hörte er den Reiter hinter sich etwas rufen. Er konnte jedoch nicht verstehen, was. Jetzt schaute er sich doch um und sah, dass ein zweiter roter Reiter dazugekommen war. Beide blickten ihm nach. Einer von ihnen ließ nochmals einen Ruf hören, der von jemand anderem weit entfernt beantwortet wurde. Jetzt wurde Thiuri unruhig. Und er ließ sein Pferd schneller laufen.
Also ist klar, was passiert. Das sind ja jetzt, könnte man davon ausgehen, die Bösen, die schwarzen Ritter mit dem roten Schild. Und der merkt jetzt, oh, da sind ganz viele unterwegs.
Er merkte schon bald, dass die roten Ritter ihm folgten. Er spornte sein erschöpftes Pferd an, noch schneller zu laufen. Die Herberge konnte nicht mehr weit sein. Plötzlich kam rechts von ihm noch ein roter Reiter zum Vorschein, der ihm in barschem Ton befahl, anzuhalten. Ehe Thiuri darauf antworten konnte, erschien von der anderen Seite ein vierter Reiter, dem er kaum ausweichen konnte. Jetzt suchte Thiuri sein Heil in der Flucht. Und plötzlich schien der ganze Wald von roten Reitern zu wimmeln, die es alle auf ihn abgesehen hatten. Sie jagten hinter ihm her und schrien ihm zu, er solle stehen bleiben. Das tat Thiuri natürlich nicht. Er ließ sein Pferd die Richtung wechseln und stürmte in einen dicht bewachsenen Teil des Waldes. Es war ein verzweifelter Versuch, seine Verfolger abzuschütteln. Er wusste nicht, wie lange er so dahin galoppierte, bergauf, bergab, quer durch allerlei Pflanzen- und Dornengestrüpp, das Schreien und Rufen immer noch hinter sich. Er wusste nur eins: dass er nicht ermordet werden wollte wie der schwarze Ritter mit dem weißen Schild. Nach einer Weile drehte er sich um und merkte, dass er etwas Vorsprung gewonnen hatte. Das konnte jedoch nicht lange währen, sein Pferd war müde, der Wald fast undurchdringlich und seine Verfolger waren viele gegen ihn allein. Da kam ihm plötzlich ein Gedanke. Er sprang vom Pferd, gab ihm einen Schlag auf die Hinterbacken, dass es weiter galoppierte, rannte dann selbst in die entgegengesetzte Richtung und kletterte, so schnell er konnte, auf einen Baum. Dort oben, gut verborgen zwischen den Blättern und nach Luft ringend, wartete er ab, was geschehen würde. Er sah ein paar Reiter unter dem Baum vorbeireiten. Sie entdeckten ihn nicht. Nach einer Weile hörte er sie in der Ferne erneut rufen. Erst jetzt wagte er sich zu bewegen, um eine bequeme Stellung zu suchen. Er kletterte aber noch nicht hinunter, weil er Angst hatte, sie könnten vielleicht zurückkommen. So blieb er eine Zeit lang in seinem Baum sitzen, aber die roten Reiter kamen nicht zurück. Der Wald sah ruhig und friedlich aus und es war fast nicht zu glauben, dass während der vergangenen Stunden so viel passiert war. Er warf einen Blick in die Runde und holte dann vorsichtig den Brief hervor, um ihn einmal gründlich zu betrachten. Viel Besonderes war nicht an ihm zu sehen. Er war klein, weiß und dünn und es stand nichts drauf. Er studierte die drei Siegel, mit denen er verschlossen war.
Weiß jeder, was ein Siegel ist? Melden. Wer es nicht weiß, melden. Ich erkläre es ganz kurz. Ein Siegel ist wie ein Verschluss. Das heißt, also früher war das wahrscheinlich wie so ein Wachsdings, das man sofort sieht, wenn jemand den aufgemacht hat. Ja, als praktisch als Schutz davor, wie ein Schloss. Ein Schloss, das die Sicherheit gibt, dass niemand anderes als der, für den der Brief bestimmt ist, den auch aufmacht. Ja, die Polizei macht das auch, wenn die eine Tür versiegeln, dann machen die da was an die Tür. Das heißt, da darf niemand rein. Und wenn jemand die Tür aufmacht, geht das Siegel kaputt und dann ist klar, da war jemand drin.
Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Er studierte die drei Siegel, mit denen er verschlossen war. Auf allen dreien war eine Krone abgebildet, aber sonst war nichts zu sehen, was auf die Bedeutung des Briefes hätte hindeuten können. Er steckte ihn wieder gut weg und plötzlich fiel ihm ein, dass es jetzt etwa 7 Uhr sein könnte. Er lehnte sich an den Stamm und schloss die Augen. Vielleicht, dachte er, lassen Dagonauts Ritter jetzt vor dem Portal der Kapelle ihre Hörner erschallen. Vielleicht erheben sich gerade Aman, Foldo, Wilmo und Yuisipu und gehen zur Tür, um sie zu öffnen. Er sah die Ritter vor der Kapelle stehen und hörte sie sagen, »Guten Morgen, König Dagonaut ruft euch. Nehmt euer Schwert und euren Schild und folgt uns.« Er versuchte sich vorzustellen, wie es weitergehen würde, aber das gelang ihm nicht. Dann erschien das Bild des schwarzen Ritters mit dem weißen Schild vor ihm. Er hörte ihn sagen, »Du sollst mein Bote sein.« Er öffnete die Augen, die Kapelle schien weit weg und die Nachtwache lange her. Damit hatte er nun nichts mehr zu tun. Er schaute hinab. »Ich glaube, dass es jetzt wieder sicher ist«, dachte er. Er kletterte hinunter und begann, vorsichtig durch den Wald zu gehen, während er ständig umherblickte und bei jedem unerwarteten Geräusch die Ohren spitzte. Nach kurzer Zeit erlebte er eine Überraschung. Er sah ein Pferd, das in aller Ruhe graste. »Braves Tier«, sagte er beim Aufstehen. »Komm mit zur Herberge, da darfst du dir den Bauch vollschlagen.« Dann fiel ihm ein, dass es ja gar nicht sein Pferd war. »Oje«, dachte er erschrocken, »dieses Pferd muss zu seinem Eigentümer zurück.« Und er ritt zur Herberge, die er bald erreichte, ohne noch etwas erlebt zu haben.
Nächstes Kapitel, die Flucht.
In der Wirtsstube war der Wirt gerade damit beschäftigt, den Fußboden zu fegen. Er war jetzt angekleidet, hatte aber seine Schlafmütze noch auf dem Kopf. An einem der Tische vor dem offenen Fenster saßen zwei Männer und aßen. Als Thury hereinkam, sahen ihn alle ziemlich erstaunt an. »Du liebe Zeit«, rief der Wirt, »was hast du denn angestellt?« Thury wurde plötzlich klar, dass er recht mitgenommen aussah. Während der Abenteuer, die er in der letzten Nacht erlebt hatte, hatte sein weißes Gewand Risse und Flecke bekommen. Er hatte sein Stirnband verloren, sodass ihm die Locken wild und unordentlich um den Kopf hingen. Und außerdem war er mit Schrammen übersät, die er sich bei seiner Flucht vor den roten Reitern zugezogen hatte. »Hast du den schwarzen Ritter gefunden?« fragte der Wirt. »Ja, ich habe ihn gefunden«, antwortete der junge Mann ernst. Der Wirt betrachtete ihn von Kopf bis Fuß. Schließlich heftete sich sein Blick auf Thurys linke Hand und der erstaunte Gesichtsausdruck ging allmählich in Argwohn über.
Ich erkläre jetzt einfach mal manche Worte, weil ich glaube, das mit dem dazwischen geht. Ich vermute, dass nicht jeder weiß, was Argwohn ist. Argwohn ist sowas wie Zweifel. Ja, der dachte sich, irgendwas stimmt hier nicht. Hättest du es gewusst, Nils? Gut.
Thury folgte seinen Augen und sah, was ihm aufgefallen war. Es war der Ring, den er von dem Ritter bekommen hatte. »Ist dieser Ring nicht?« begann der Wirt. »Der schwarze Ritter mit dem weißen Schild ist tot«, unterbrach ihn Thury mit leiser Stimme. »Was sagst du da?« rief der Wirt entsetzt. »Tot? Hat der Ritter mit dem roten Schild den Zweikampf gewonnen?« »Es hat gar kein Zweikampf stattgefunden«, sagte Thury. »Der Ritter mit dem weißen Schild ist ermordet worden.« »Oh Gott«, rief der Wirt, »ermordet!« »Hört mir bitte zu«, sagte Thury. »Ich habe nicht viel Zeit. Was ich zu sagen habe, ist sehr wichtig.« Die Männer am Tisch hatten zu essen aufgehört und starrten mit offenem Mund zu ihm hinüber. Einer von ihnen stand auf und fragte, »Ist dem schwarzen Ritter, der gestern hierher kam, etwas passiert?« Ehe Thury etwas sagen konnte, flog die Tür der Wirtsstube auf und eine laute Stimme rief, »Von wem ist das Pferd, das vor der Herberge steht?« Thury wandte sich um. Auf der Schwelle stand ein stämmiger Mann mit erhitztem Gesicht. Er blickte böse von einem zum anderen. Thury kannte ihn nicht, aber seine Stimme kam ihm bekannt vor. »Es gehört diesem Jüngling hier«, sagte der Mann, der noch am Tisch saß. »Er ist auf einem Pferd gekommen.« »In der Tat«, sagte Thury, »das ist mein Pferd, oder nein, das stimmt nicht.« Er schwieg. Plötzlich wusste er, wer der Mann auf der Schwelle war. Er erkannte seine Stimme. Der Besitzer des Pferdes. Der Mann kam auf ihn zu und brüllte. »Nein, das stimmt ganz und gar nicht. Es ist mein Pferd und du bist der Dieb, der es heute Nacht gestohlen hat.« »Nein, ich habe es nicht gestohlen«, sagte Thury. »Ich habe es mir nur ausgeliehen. Seid mir nicht böse, ich war...« Doch der Mann war zu wütend, um zuzuhören. Er griff grob nach Thurys Arm und rief, »Jetzt hab ich dich, du Dieb!« Dann wandte er sich an die anderen und sagte, »Die halbe Nacht durch bin ich seiner Spur gefolgt, aber nach einer Weile habe ich sie verloren. Dann kam ich zur Herberge und siehe da, dort finde ich mein Pferd und dazu auch den Dieb.« Thury riss sich los. »Ich bin kein Dieb«, rief er. »Ich wollte euch euer Eigentum ehrlich zurückgeben. Hört mir doch zu, dann werde ich alles erklären.« »Ein hübsches Märchen wirst du mir auftischen«, schimpfte der Mann. »Ich glaube nichts von alledem.« »Mein Herr«, begann Thury. »Ich bin kein Herr«, fiel der Mann ihm ins Wort. »Ich mag solche raffinierten Ausreden nicht, wie du sie mir andrehen willst. Du bist auch einer von den Burschen, die viel vom Reden halten, aber zu nichts taugen.« »Lasst es mich doch erklären«, rief Thury. »Das kannst du nachher beim Schultheiß tun«, sagte der Mann. »Du gehst mit mir in die Stadt.«
Schultheiß ist früher der Bürgermeister. Da hat man nicht gesagt, der Bürgermeister, hat man gesagt, der Schultheiß. Hast du es auch gewusst, Nils?
In die Stadt? Nein, das wollte Thury nicht. Das würde Zeitverlust bedeuten. Außerdem kam er allmählich zu der Erkenntnis, dass er gar nichts erklären konnte. Er musste seinen Auftrag verschweigen und durfte deshalb auch nicht über die Ereignisse sprechen, die dazu geführt hatten. Er trat einen Schritt zurück und sagte: Ich gehe nicht mit in die Stadt. Ich bin kein Dieb, mein Ehrenwort drauf. Das wird ja immer schöner, rief der Mann. Ehrenwort! Und das wagst du zu sagen, Spitzbube? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, rief der Wirt. Hat er euer Pferd gestohlen? Er kam in tiefer Nacht hier an und gerade erzählt er mir, dass der Ritter mit dem weißen Schild ermordet worden ist. Er trägt dessen Ring an seinem Finger. Was bedeutet das alles? Ich werde alles erklären, sagte Thury zum dritten Mal. Aber ihr gebt mir ja keine Gelegenheit dazu. Er sprach ruhig, obwohl er innerlich sehr beunruhigt war. Die Gesichter der vier Männer sahen so bedrohlich aus. Ich nahm euer Pferd, fuhr er fort, weil ich eine eilige Botschaft überbringen musste. Unsinn, sagte der Besitzer des Pferdes. Dann hättest du mich doch bitten können, es dir zu leihen. So viel Zeit hätte das auch nicht gekostet. Und jetzt halt lieber den Mund und komm mit. Ich habe genug von deinem Geschwafel. Nein, einen Moment noch, rief der Wirt. Er muss mir noch etwas erklären. Wie ist das mit dem schwarzen Ritter mit dem weißen Schild? Der Ritter mit dem weißen Schild ist tot, sagte Thury, und ich bitte euch, dafür zu sorgen, dass er ein Begräbnis erhält, wie es sich für einen edlen Ritter gehört. Ihr werdet ihn finden, nicht weit von hier. Er berichtete, wo der Ort war. Und wer hat ihn getötet? Fragte der Wirt. Die roten Reiter, rief der Mann, der noch am Tisch saß. Die habe ich gesehen. Sie ritten heute am frühen Morgen hier vorbei, als ich... Wovon redet ihr? Rief der Besitzer des Pferdes. Er ist ein Dieb und ich will ihn bestrafen. Es geht hier um einen Mord, sagte der Wirt. Das kann er dann ebenfalls dem Schultheiß erzählen, entgegnete der Pferdebesitzer, während er Thury erneut festhielt. Eines ist jedenfalls sicher, dass dieser junge Mann auf keinen Fall entwischen darf. Die roten Reiter, begann der Mann am Tisch noch einmal. Der schwarze Ritter, sagte der Wirt. Doch Thury wartete nicht mehr ab, ob sie noch mehr zu sagen hatten. Er riss sich los und rannte aus der Wirtsstube hinaus. Sie mussten dann eben glauben, dass er ein Dieb sei. Er würde sich jedenfalls nicht mit in die Stadt nehmen lassen. Die Männer folgten ihm mit lautem Geschrei. Thury stürmte in den Wald. Schnell hatte er einen Vorsprung vor seinen Verfolgern, aber er fühlte, dass dies nicht lange dauern konnte. Das Herz schlug ihm bis in den Hals und vor seinen Augen tanzten schwarze Flecken. Er lief langsamer und schaute sich um. Dann nahm er alle Kräfte zusammen und kletterte zum zweiten Mal auf einen Baum.
Zehn Minuten haben wir noch, sagt's gerade. Muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Jetzt ist es 18:53.
Und kletterte zum zweiten Mal auf einen Baum. Auch diesmal gelang ihm die List. Kurz davor rannten die Verfolger unter ihm vorbei, ohne ihn zu sehen. Das darf ich nicht ein drittes Mal tun, dachte er, als er ein bisschen zu Atem gekommen war. Es heißt, wenn man dreimal dieselbe List gebraucht, versucht man den Teufel. Er war todmüde. Zum Glück konnte er ein wenig ausruhen, denn er wusste, er musste ja doch warten, bis die Gegend wieder sicher war. Nach einer Weile sah er den Wirt und den Pferdebesitzer zurückkommen. Sie sprachen leise miteinander und machten lange Gesichter. Der Wirt hatte seine Schlafmütze verloren. Thury lachte leise in sich hinein, so ernst die Situation auch war. Ja, es sah gar nicht gut für ihn aus. Er musste in ein weit entferntes Land reisen, um einen wichtigen Brief zu überbringen und hatte nichts bei sich als die Kleider, die er am Leib trug. Ein zerfetztes Gewand, das ganz und gar nichts mehr taugte. Er besaß keine Waffen, kein Geld und kein Pferd. Außerdem hielt man ihn für einen Dieb. Und dann hatte er noch gefährliche Feinde. Die roten Ritter und deren Anführer, den schwarzen Ritter mit dem roten Schild. Thury seufzte. Die Aufgabe, die vor ihm lag, würde nicht leicht sein. Und jetzt habe ich nicht einmal eine Nachricht in die Stadt schicken können, dachte er. Aber das muss irgendwie noch gelingen. Der Besitzer des Pferdes würde ganz bestimmt zum Schultheiß gehen. Würde man daraus in der Stadt den Schluss ziehen, dass der sogenannte Dieb derselbe war wie der Jüngling, der in der Nacht vor seinem Ritterschlag aus der Kapelle verschwunden war? Vater, Mutter und meine Freunde werden nicht glauben, dass ich ein Dieb bin, dachte er. Und der König glaube ich auch nicht. Aber sie werden sich bestimmt Sorgen machen. Er seufzte von neuem. Dann sagte er streng zu sich selber, komm, du darfst jetzt nur noch an das eine denken. Du musst den Brief befördern. Das hast du dem Ritter versprochen. Er betrachtete den Ring an seinem Finger. Es war ein schöner Ring mit einem großen Stein, der aussah wie ein Diamant. Vielleicht war es unvernünftig, ihn an der Hand zu tragen. Ja, es war sogar ziemlich dumm. Er löste die Schnur, mit der sein Gewand am Hals geschlossen wurde, und knüpfte den Ring daran fest. Dann hängte er ihn sich um den Hals, unter das Hemd, so dass niemand ihn sehen konnte. Und nun musste er sich aufmachen, er nahm an, dass es jetzt sicher war. Vielleicht würde es ihm auf die ein oder andere Weise gelingen, an Waffen und an ein Pferd zu kommen. Ach, was bin ich doch für ein Dummkopf, dachte er plötzlich. Da ist doch das Pferd des Ritters, das darf ich natürlich nehmen. Er ließ sich hinabgleiten, nun wusste er, was er zu tun hatte. Zuerst das Pferd holen und dann
nichts wie los. So, das war's für heute. Ich probiere mal alle einfach wieder auf laut zu stellen, aber nicht jetzt alle loslabern, sondern wenn jetzt jemand noch was fragen oder irgendwas erzählen will oder sonst was, dann kann er das jetzt machen. Ansonsten war das die Geschichte bis heute.